Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Jedes Mal, wenn ich halt einem kleineren Kind oder einem Jugendlichen ein Smartphone in die Hand gebe, drücke ich bei der Entwicklung auf Pause. Wir haben jetzt einfach sehr viel Technik überall verfügbar und wenig bedacht, was das eben auch mit uns macht. Wenn wir ein, in meinen Augen, Suchtmittel eben auch 24 Stunden am Tag verfügbar haben, dann muss man sich nicht wundern, dass das Auswirkungen hat, auch in eine negative Richtung. Also nur, weil wir etwas digital machen können, heißt es ja nicht, es hat einen Mehrwert gegenüber unseren bewährten Offline-Methoden.
Faszination Medizin, meine Damen und Herren, mein Name ist Matthias Brandstätter. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Gleich zum Eingang einmal, wir müssen den Titel ein wenig abändern. Heute heißt er Faszination klinische Psychologie. Frau Petras ist heute mein Gesprächsgast. Sie arbeitet in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik RWTH Aachen. Sie ist hier als klinische Psychologin tätig und zugleich Leiterin der Arbeitsgruppe Digitale Medizin. Viele Aufgaben, viele spannende Themen. Wir werden uns ein wenig durch das Dickicht kämpfen. Ich sage erstmal Hallo, Frau Petras.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Eingangsfrage lautet bei uns immer, wie sind Sie Mediziner geworden? Ich glaube, in Ihrem Fall muss man ja sagen, wie kamen Sie denn zur Psychologie und zu dem Teil der Psychologie, die ja nun auch sehr vielgestaltig ist. Wollen Sie uns ein wenig mitnehmen, wie Sie wurden, was Sie sind?
Ja, total gerne. Also letztendlich, wie bin ich dazu gekommen, kam tatsächlich aus der Schule, aus einem sehr psychologisch angehauchten Pädagogikunterricht. Und ich glaube, der Feststellung, dass man irgendwie von allem ein bisschen konnte, aber manches einem ja durchaus liegt, das war dann bei mir tatsächlich die Pädagogik bzw. Psychologie und dann eben dann auch die Entscheidung zum Psychologiestudium. Wobei man sagen muss, dass das am Anfang ganz schön schwierig war, weil auch ich als Studierende mich an 10 Unis beworben habe und 10 Absagen bekommen habe, was ein bisschen sperrig war, weil ich ja in Anführungsstrichen nur einen Schnitt von 1,7 hatte, wodurch man ja schon für die Psychologie dann leider
Drama
eigentlich raus ist. Genau, also das war schon etwas schwierig und ja, der Schwerpunkt klinische Psychologie war tatsächlich von meinem Institut, was in Bremen dann war, einfach auch mit vorgegeben. Also natürlich hat man auch alle anderen Bereiche irgendwie mit kennengelernt, aber mein damaliger Leiter hatte eben auch die Ausrichtung auf klinische Psychologie und dann eben auch den Kinder- und Jugendbereich. Also das war etwas, was mir zufällig dann auch sehr lag und sehr entgegenkam, aber jetzt würde ich mal sagen, in dem Fall gar keine so aktive Entscheidung für die klinische Psychologie war, dass es da direkt schon den Fokus drauf hatte.
Und haben Sie von Anfang an auch einen speziellen Schwerpunkt gehabt, weil ich glaube auch, die klinische Psychologie ist nun ein Anwendungsbereich, der so breit ist, umfasst wahrscheinlich von Verhaltensstörungen, Persönlichkeitsstörungen, diverse Antriebsstörungen, also wahrscheinlich auch eine ganze Facette an Themen und Problemen. Waren Sie erst für alles da und haben sich dann später spezialisiert oder hatten Sie direkt ein Steckenpferd?
Tatsächlich war das das, was mich auch ein bisschen an dem Studiengang fasziniert hat. Also, dass man wirklich einfach die Breite hat von der Biopsychologie über die Neuropsychologie, über Arbeits- und Organisationspsychologie, über den ganzen Kram mit Statistik und auch alles Anwendungsbezogene im Bereich jeglicher Störungsbilder, meistens bei uns tatsächlich gemünzt auf Kinder und Jugendliche, natürlich auch immer mit Punkt auf die Erwachsenen, aber das fand ich sehr spannend, einfach auch so viel Input und so viel Auswahl zu haben aus allen möglichen Bereichen, auch Geschichte, also auch die Geschichte der Philosophie und Psychologie und eben dann Psychologie ja auch als Wissenschaft, das war einfach sehr spannend und dann war ja die Spezialisierung im Master tatsächlich auf das Klinische, weil man da ja dann auch nochmal die Spezialisierung in Richtung Rechtspsychologie hätte machen können, was ich auch faszinierend fand, oder dann eben da in den Arbeits- und Organisationsmaster hätte gehen können. Aber da war dann meine Spezialisierung auf klinische Tätigkeit, weil das ja dann auch den Weg sichert in Richtung therapeutischer Tätigkeit.
Und Sie waren ja, bevor Sie in Aachen waren, glaube ich, in Bielefeld und davor dann in Bremen tätig, ist das korrekt?
Genau, oder? Richtig, ja.
Und aber auch immer direkt von Anfang an in einem klinischen Setting beheimatet.
Schon, also im Großen und Ganzen, ja. Ich habe in Bremen nach meinem Studium, ich habe schon in meiner Abschlussarbeit im Prinzip meinen auch heutigen Themenschwerpunkt gefunden, mhm, und in meiner Abschlussarbeit schon das erste Präventionsprogramm gegen Cybermobbing, mhm, entwickelt und habe daraufhin ein Promotionsstipendium bekommen in Bremen an der Uni und habe erstmal, also die Promotion da angefangen und dann bin ich auch irgendwann angestellt worden und habe dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin, mhm, erstmal bis 2000, ja, Anfang 2020 gearbeitet, genau. Das war tatsächlich erst eine wissenschaftliche Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen von Lehre und halt eben meiner Promotion. Und dann gab es den Wechsel in das klinische Setting erst mit Bielefeld.
Hm, okay. Jetzt gehört es sicher nicht nach dem Alter zu fragen, aber wenn man so ein bisschen auch den Werdegang überblickt, dann kriegt man ja so ein bisschen Gefühl dafür, wie lange jemand schon dabei ist. Und ich bin mir fast sicher, dass Sie sozusagen noch nicht digital aufgewachsen sind und wahrscheinlich diesen ganzen Rush, der damit auch einhergeht, Smartphones, Social Media, das Thema Internet, insgesamt die ganze Welt, die sich damit auftut, mhm, die hat ja auch erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig an Dynamik gewonnen und Sie waren ja von Anfang an quasi mit dabei. Sie kennen vielleicht noch ein bisschen die Zeit davor.
Ich, ja, genau.
Und wie bewerten Sie das? Welchen Impact hat das auf Ihre Klientel, auf Ihre Patientenschaft? Sind damit neue Themen aufgetaucht oder sind das die gleichen Themen in anderem Gewand?
Also ich glaube, habe mein erstes Handy mit 13 ungefähr bekommen, mhm, mit 12, 13. Mhm. Smartphones kamen dann ja ein bisschen später. Ich würde, glaube ich, wie viele andere auch sagen, zum Glück war, mhm, das so. Hat ja so ein bisschen die Wendung gegeben, von früher hat man da irgendwie auf die Internet-Taste gedrückt und war ganz traurig, dass sofort innerhalb von ein paar Sekunden das sämtliche Guthaben weg war und heute schreit jeder, wenn es nicht mehr funktioniert. Ich glaube, also man sieht bei uns, wenn man jetzt klinisch guckt, den Einfluss auf alle Kinder und Jugendlichen und das ganz unabhängig von der Problematik, mit der die kommen. Also ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen, gar nicht mal nur jetzt hier in Aachen, sondern, mhm, egal wo ich einfach auch bin, die mich immer fragen, ja, wie gehe ich jetzt damit um, was könnte ich jetzt tun? Wir haben, keine Ahnung, Störungsbilder, wo man das noch mehr als negativen Einfluss wahrnehmen kann, zum Beispiel beim Thema Essstörungen, mhm, auch beim Thema Depression, auch beim Thema Angst, wenn es dann eher um Rückzug geht, dass man eben sehr viel Zeit nur noch im Internet verbringt. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt sehr viel einfach an Veränderung mitgemacht, eine Technologisierung, weniger eine Digitalisierung, sondern wir haben jetzt einfach sehr viel Technik überall verfügbar und wenig bedacht, was das eben auch mit uns macht. Mhm. Wenn wir in meinen Augen Suchtmittel eben auch 24 Stunden am Tag verfügbar haben, dann muss man sich nicht wundern, dass das Auswirkungen hat, mhm, auch in eine negative Richtung.
Als Vater muss ich dann zwischendurch auch mal so ein bisschen privat fragen, was wäre denn jetzt das beste Mittel? Also wenn ich mal so schaue, was ich heutzutage im Internet alles finden kann, von Gewaltdarstellungen über Pornografie bis hin zu, was weiß ich, Inhalte mit zweifelhaftem weltanschaulichem Kontext, ne? So, mhm, merkwürdige Ideologien. Da kriegt man es ja schon mit der Angst zu tun, so lange wie möglich fernhalten oder Kinder versuchen, resilient zu gestalten? Also was wäre so erstmal aus dem Stegreif Ihre Antwort?
Ich glaube, aus dem Stegreif wäre meine Antwort vor allen Dingen, das nicht mehr separat zu sehen, mhm, sondern dass das eine Welt ist und, mhm, wir gehen ja auch mit der Offline-Welt ja hauptsächlich mal funktional um, hoffe ich mal, so erziehungstechnisch. Und all das, was wir offline ja erleben, wenn man jetzt in unserer ganz normalen Welt immer aufzählen würde, was einem hier offline alles Schlimmes passieren könnte. Ich glaube, dann wird man auch am liebsten die Kinder einsperren und sich denken, mhm, oh Gott, da lasse ich niemanden mehr raus. Und das ist so ein bisschen das, wo wir ja viel jetzt über die Online-Welt sprechen, ohne zu bedenken, dass wir das offline auch haben. Das heißt, mhm, so ein bisschen mehr Vertrauen in das, was wir eigentlich schon können, mhm, und wo wir offline ganz viel drüber aufklären und das eben dann online auch zu machen, ja, nicht so früh zur Verfügung stellen, weil das ist einfach etwas, was nach Suchtkriterien aufgebaut ist, zum Thema Social Media oder Gaming oder so. Da haben wir ja auch bei Alkohol und Rauchen Gesetze, bei denen man eben auch sagt, die haben ihren Sinn. Da weiß man einfach, das ist auch für Gehirnentwicklung und Co. nicht gut für Kinder. Das heißt, das sollte man durchaus auch ein bisschen mit bedenken, wenn man das Kind in diese große, weite Welt lässt. Und sich so ein bisschen auf das Bauchgefühl auch zu verlassen. Also gerade bei dem Thema, Sie haben gerade gesagt, Pornografie oder auch so das Thema Cybergrooming, also Anbahnung sexualisierter Gewalt eben an Minderjährige, wenn ich als Elternteil das Gefühl habe, Gott, darüber kann ich meinem Kind doch gar nichts erzählen, das ist doch noch viel zu klein dafür, das verschrecke ich ja damit, dann ist das vielleicht genau das Signal mit, mein Kind ist dafür noch zu jung, weil das sind einfach Sachen, die einem da begegnen und ich gebe meinem Kind ja auch nicht, wenn es 4-mal quengelt, dann irgendwann mit 12-mal einen Autoschlüssel und sagt, weißt du was, fahr selber, ist mir egal. Sieh zu, wie du klarkommst, interessiert mich nicht. Das machen wir ja nicht. In der Online-Welt ist es so ungewohnt, weil wir selber damit meistens noch nicht so direkt aufgewachsen sind oder selber keine Erziehung dazu bekommen haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade das Stolpern, in das wir da geraten mit, ich weiß das gar nicht so genau. Und alle haben das ja, die Omnipräsenz, diese Technologisierung. Die Wirtschaftsstrategie, die verdammt gut gemacht ist, muss man ja einfach sagen, dass ja auch so viel kostenfrei einfach angeboten wird, dass alle das jetzt ja haben, vor allem die Kinder ja das immer sagen, alle dürfen das, nur ich nicht, ich bin das eine einsame Kind, was das nicht darf und jetzt bin ich ganz ausgeschlossen und werde...
Ihr macht mich zum Freak.
Ne? Genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo man auch viel mit stärken müsste, dass wir durchaus auch als Eltern das Recht haben, Nein zu sagen. Manche Sachen gibt es halt noch nicht. Ne? Auch eine Flasche Wodka würde man wegnehmen, wenn das täglich nach Hause gebracht wird und das Kind halt besoffen irgendwie dann immer zu Hause rumläuft und bei einem Smartphone begegnen mir Eltern und sagen, ja, aber wenn ich das dann einschränke, das eskaliert, das geht nicht, das kann ich nicht wegnehmen. Also, man denkt, ja, aber gleichzeitig wieder Übertrag offline, die Wodkaflasche, da wird man den Kampf führen, weil man weiß, das ist schädlich. Und da wieder so ein bisschen darauf zu gehen, ich glaube, das ist das,
was also gut ist für wäre. Sie auch ein Suchtmittel. Sie qualifizieren es so, ja?
Also Social Media, Gaming, das sind ja einfach über Lootboxen, über diese ganzen Boni, die man da haben kann. Das ist ja explizit so aufgebaut, auch die Handynutzung von der Art und Weise, wie Algorithmen diese ganzen Push-Nachrichten ausspielen. Das sind die ganz normalen psychologischen Lernmechanismen, wie wir uns darauf konditionieren, das zu nutzen, wie wir dauerhaft checken. Jeder kann sich ja mal selber fragen, wie oft er am Tag aufs Handy guckt und manchmal gar nicht weiß, warum. Also wie automatisiert das einfach passiert, sodass wir dann immer mehr Zeit da verbringen. Letztendlich ist ja nicht, oh Gott, mir könnte was ganz Schlimmes, Kriminelles passieren, wenn ich da viel bin, das Hauptthema, sondern letztendlich, wie viel Zeit uns gestohlen wird.
Wenn Sie jetzt Ihre Arbeit hier in der Klinik einmal Revue passieren lassen, gibt es so 3-4 Hauptschwerpunkte, wo Sie sagen, ich bin eigentlich für, oder sagen Sie, ich bin eigentlich für alle da, aber, oder haben Sie wirklich, wo Sie sagen, ich habe ja einen Fokus auf folgende Themen?
Ich glaube, mein Fokus, was mich, glaube ich, auch von vielen, die in dem Bereich Medien unterwegs sind, die sich viel mit dem Thema Mediensucht, also Internetnutzungsstörung beschäftigen, davon grenze ich mich ein bisschen ab, weil mein Fokus die sogenannte Digitalkompetenz ist. Also da haben wir ja Gruppenkonzepte bei uns für die Kleinen von 8 bis 12, dann 13 bis 18. Das waren so unsere Anfänge. Dann haben wir festgestellt, das kommt gut an, nur keiner traut es sich von den Erwachsenen durchzuführen, weil niemand sich damit irgendwie so richtig auskennt. Dann haben wir eine Fachkräfteschulung entwickelt, die darauf aufbaut. Und ich glaube, mein Vorteil ist schon so lange da in dem Thema drin zu sein, selber auch viel gezockt zu haben in der eigenen Jugend und schon immer ein Technikinteresse gehabt zu haben und dadurch einfach viele Bereiche von Tricks von der Werbung, Tricks im Internet generell, was sind Faszinationen auch an Spielen, wo kann man das auch mit produktiv nutzen, welche Informationen sind da vielleicht hilfreich, Datenmissbrauch, also ich glaube, die Vielzahl auch an Themen mit digitaler Gewalt und Co., ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo mein Schwerpunkt drauf liegt, viel darüber, die digitale Selbstbestimmung zu fördern. Also nicht diesen Zeigefinger zu heben, sozusagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern jeder darf jede Entscheidung treffen, die er oder sie möchte, aber dann doch bitte informiert und selbstbestimmt und nicht manipuliert und unwissend. So, ich glaube, das ist das, wo mein Schwerpunkt drauf liegt und wo viel Dankbarkeit kommt bei denjenigen, wo ich dann auch mal präsent sein darf, um dann entweder diese Gruppen da durchzuführen oder Vorträge zu halten, um einfach einen Reflexionsprozess anzuregen, sodass wir eben uns ein bisschen bewusster sind, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir das nutzen.
Und forschungsseitig, das ist sozusagen das eine ist die Versorgungsseite, forschungsseitig, was glauben Sie, welche Richtung würde sich das entwickeln? Auch was erwarten Sie für die nächsten Jahre? Ich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl, am Anfang waren die Spiele, es gab ein paar, die zeichneten sich durch sehr explizite Gewaltdarstellungen aus, Ego-Shooter und Co. Das findet man eigentlich kaum noch in dem Maße. Wenn ich jetzt manchmal so ein bisschen rumgucke, denke ich eher, die Spiele sind etwas verspielter, sind aber aus wirtschaftlicher Sicht viel besser gemacht, weil die Probanden werden bei der Stange gehalten. Ich muss mir einen digitalen Skin kaufen. Ich muss den noch ausstatten. Und irgendwie habe ich irgendwann so weit da rein investiert und bin in dieser digitalen Welt jemand geworden, Ich habe einen gewissen Anlauf dafür genommen, dass ich eigentlich nur unter einem massiven Verlust diese Welt wieder verlassen kann und eigentlich immer permanent da angehalten werde, weiter zu investieren, Zeit und Geld.
Ja, aber das ist ja genau das. Das sind ja eben auch Suchtkriterien. Das sind ja in diesen ganzen, wie sich dieser Suchtkreislauf auch aufbaut, ich glaube, es heißt Endowment-Effekt, dass man eben so viel investiert, dass man irgendwann sagt, boah, jetzt habe ich schon 2000 Euro investiert und irgendwie auch 2000 Stunden. Jetzt kann ich ja nicht einfach aufhören, weil ich habe ja schon so viel reingesteckt. Und das ist ja sehr fatal, wenn man gerade guckt, dass diese Spiele ja so ein bisschen anfixen und sagen, hey, ich bin free to play, mich musst du nicht bezahlen. Und du bekommst am Anfang für 99 Cent die super mega tolle Ausrüstung, weil die haben sowieso alle. Und wenn du am Anfang mitmachen willst, ist ja nur ein Centbetrag. Und dann baut sich das auf. Und dann investiert man ein bisschen, man hat ja auch Erfolge. Das heißt, es gibt auch den entsprechenden Kick im Gehirn. Und man fühlt sich ja wohl, das macht ja Spaß. Und dann verliert man sich da drin. Und gerade Kinder überblicken das ja noch nicht. Und das ist ja so ein bisschen, wenn man mal welche fragt, die, keine Ahnung, Spiele spielen, wo man ständig irgendwas abfarmen muss und dann fragt, ja, wozu, welchen Mehrwert hast du? Letztendlich macht man jeden Tag das Gleiche. Man geht in dieses Spiel, man klickt überall drauf, man muss ein Feld abmähen oder irgendwelche täglichen Quests erledigen oder sowas. Und letztendlich macht man immer dasselbe. Man kommt überhaupt nicht voran, aber man investiert trotzdem, weil man weiß, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann halte ich nicht mehr mit denen mit denen ich ja angefangen habe oder bin dann in dieser Gruppe, in der ich vielleicht drin bin, der Schlechteste oder die Schlechteste. Und das will ich ja natürlich nicht. Und das ist ja das Fiese. Es geht ja nicht mehr darum, dass uns Firmen etwas bringen, wo die sagen, wir wollen jetzt, dass die Nutzerinnen daran ganz viel Spaß und Erleben haben und auch gut aufhören können, sondern es geht darum, anzufixen, dass man dann sehr viel Zeit investiert, viel mehr als auch offline und dann eben die dadurch Daten generieren, aber vor allen Dingen eben auch eine Menge an Geld. So, und das ist ja etwas, wo ich glaube, das ist ja ein großer Unterschied zu früher, wo einfach etwas einen Anfang und ein Ende hatte. Und das sehen wir ja sowohl bei Spielen, die Open-World-Spiele, man kann alles machen, es gibt kein wirkliches Ende mehr. Das heißt, man bleibt auch drin, weil es hat halt kein Ende. Bei Social Media wäre es das Endless Scrolling. Früher hörte das halt auf. Das ist wie bei einer Zeitung. Wenn wir durchgelesen haben, können wir gut aufhören. So, dann packen wir die weg. Wenn etwas kein Ende hat, dann führt das dazu, dass wir eben auch nicht gut aufhören können. Und dann scrollt man und dann wird halt aus den 10 Minuten mal eben 2 Stunden und man denkt sich, huch, wo ist die Zeit hin?
Das sind auch nicht lineare Spiele manchmal, ne? Die verschiedenen Spielabläufe. Gibt es dazu Langzeitforschung? Also ist das dann ein ganz ordinärer Suchtverlauf, so wie jeder andere Suchtverlauf auch, mit einer Dosissteigerung, den körperlichen, den seelischen Begleiteffekten, der Isolierung? Oder wachen die Leute irgendwann in einem gewissen Alter auf und denken, oh Gott, ich habe jetzt 4 Jahre meiner Jugend verplempert? Oder wie?
Ja, letztendlich mit dem neuen Diagnosekatalog, den wir ja theoretisch schon anwenden könnten, gibt es die Computerspielstörung. Und das sind tatsächlich sehr ähnliche Suchtkriterien, also wie auch zu den stoffgebundenen Süchten, also Alkohol oder Nikotin, dass man halt sagt, man hat einen Kontrollverlust, man kann eben nicht mehr frei entscheiden, wann fange ich an, wann höre ich auf, wie lange spiele ich eigentlich. Man hat eine Priorisierung über allem anderen im Alltag letztendlich so ein bisschen. Das heißt, mir ist mein Spielen wesentlich wichtiger, als pünktlich zur Arbeit zu kommen oder pünktlich zur Schule zu gehen oder eben dann, das wäre das dritte Kriterium, eben auch Auswirkungen im sozialen Umfeld, also dass ich eben auch Freunde vernachlässige, dass ich da auch das Spiel eben drüber setze, dass ich negative Auswirkungen habe in verschiedenen Bereichen, die aber auch in Kauf nehme und das Ganze sogar dann angeblich auch noch über eben 12 Monate, wobei das sehr umstritten ist, weil wer 12 Monate das alles vernachlässigt und so viel spielt, ist nach 12 Monaten eigentlich schon sehr tief drin. Also das sind im Prinzip so die 3 großen Suchtkriterien, die wir bei der Computerspielstörung mit drin haben, um das dann auch diagnostizieren zu können. Und wenn man so ein bisschen, ich mache das in meiner Mediensprechstunde dann häufig mal so ein bisschen Exposition in Sensu, das heißt, man stellt sich einfach mal Sachen vor und dann sage ich den Eltern auch, naja, stellen Sie sich mal vor, vielleicht hatten Sie das auch schon selber, ne? Sie stehen morgens auf und machen sich ganz normal fertig, frühstücken vielleicht noch eine Kleinigkeit, setzen sich ins Auto, fahren zur Arbeit und stellen nach 5 Minuten Fahrtweg fest, Sie haben das Smartphone zu Hause vergessen. Das führt bei ganz vielen zu sofort einer inneren Anspannung, alleine schon bei der Vorstellung, dieses Gerät vergessen zu haben. Und dann ist ja das Abwägen, entweder ich drehe jetzt um und komme zu spät zur Arbeit, so, oder ich fahre halt eben zurück und hole das Smartphone. Und viele entscheiden sich zu, naja gut, dann komme ich halt 5 oder 10 Minuten zu spät und hole nochmal eben mein Smartphone. Und wenn man dann reflektiert, Inkaufnahme negativer Konsequenzen, dann ist das eine Inkaufnahme negativer Konsequenzen. Natürlich hat das auch noch immer den Grund mit ja und Kinder erreichen können oder das ist ja so das Hauptarbeitsmedium. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, wie sehr wir damit einfach so verknüpft sind und das teilweise aus nicht so unbedingt rationalen Gründen, weil ich glaube, viele machen sehr viel anderes als ganz notwendige Termine oder Telefonate führen, sondern viel hat mir gerade noch jemand bei WhatsApp geschrieben, nochmal eben in Facebook oder Insta rein, nochmal nachgucken. Also man weiß ja auch, dass auch im Erwachsenenleben das Einbußen in der Produktivität hat.
Ist denn diese Computerspielsucht als solches innerhalb Ihrer Fachgelder jetzt als eigentliches Problem mittlerweile angekommen und gut beforscht? Oder haben Sie das Gefühl, es ist noch ein Nischenthema, aber es kommen immer mehr Patienten?
Also ich würde sagen, beforscht ist die Computerspielstörung mittlerweile ganz gut, sonst hätte es auch gar nicht, wäre es auch gar nicht aufgenommen worden in diesen Diagnosekatalog. Das ist bei dann diesem sperrigen Begriff der soziale Netzwerke Nutzungsstörung ein bisschen anders. Da haben wir noch nicht eben die ausreichende Forschung, um dann das alles zu zeigen, welche Auswirkungen das hat und welche expliziten Diagnosekriterien man vielleicht anlegen müsste. Angekommen in der Praxis als Problem generell Internetnutzung ist es, glaube ich, schon, aber mit einer ganz großen Fragezeichen noch, was machen wir denn jetzt damit? Weil das ist eben noch unklar, weil das so neu ist. Und das ist ja so ein bisschen die Gefahr. Obwohl ich aus dem Forschungsbereich komme, glaube ich, dass wir nicht immer auf die Forschungsergebnisse warten sollten, die uns dann bestätigen, was wir die ganze Zeit schon denken. Einfach aus den Bereichen, wie gesagt, auch das Beispiel wieder bei ab wann darf man rauchen und ab wann darf man Alkohol trinken. Auch da haben wir einfach gesellschaftliche Auswirkungen irgendwann gehabt. Gesetze wurden nachgeschärft, weil man einfach gesehen hat, ja, wir haben dann endlich irgendwann mal Forschungsergebnisse, wir sehen gesellschaftliche Auswirkungen, also müssen wir Gesetze darauf machen, um ein bisschen mehr eben größer beschränken und Prävention betreiben zu können. Und das ist jetzt ja so ein bisschen die große Frage, wollen wir wieder warten bei einem neuen Suchtmittel, vor dem wir wissen, das ist so aufgebaut, und wollen wir darauf warten, dass wir noch mehr gesellschaftliche Auswirkungen sehen, oder Forschung hängt halt immer hinterher, in 20 Jahren die Forschungsergebnisse haben, die uns das zeigen, oder sagen wir gehen jetzt ein bisschen mehr auf Sicherheit und schränken eben ein, um zu schauen, vielleicht gibt es wieder positive Effekte, wenn wir es jetzt einschränken. Wenn nicht, könnte man es ja wieder lockern, aber das, finde ich, sollte man schon gucken, ob man vielleicht von früher und anderen Bereichen einfach lernen möchte, weil wir ja vielfach sehen, also wie Sie auch gesagt haben, alle Eltern, die da irgendwie betroffen sind und Kinder haben, sehen, dass es durchaus ja etwas ist, wo viel Konfliktpotenzial in Familien einfach auch mit entsteht, wo Unsicherheiten da sind und wo auch einfach, eine Kollegin von mir sagt es so schön, jedes Mal, wenn ich halt einem kleineren Kind oder einem Jugendlichen ein Smartphone in die Hand gebe, drücke ich bei der Entwicklung auf Pause. Weil einfach gerade bei kleineren Kindern klar ist, die können davon einfach auch nur halb so gut lernen. Das funktioniert gerade bei kleinen Kindern nicht so, wie halt tatsächlich begreifen und anfassen und so. Und wir haben, ich glaube, gesellschaftlich viel, dass wir kritisieren, so ein bisschen salopp gesagt, dass Jugendliche weniger sozialkompetent seien oder eben gar nicht mehr so viel kommunizieren würden oder die kommunikativen Fähigkeiten abnehmen. Und da spielen, glaube ich, Medien und gerade das Smartphone durch die Omnipräsenz im Alltag einfach sehr viel mit rein. Allein wenn wir auf Schulen gucken, die halt sagen, wir haben Smartphones jetzt komplett verboten und selbst Kinder erzählen und Jugendliche, ja, wir sprechen jetzt wieder in den Pausen mehr und spielen miteinander. Das ist ja eigentlich das, was eine hohe Kompetenz von uns aus als Menschen ausmacht.
Es ist doch sicherlich auch zu erwarten, dass es in den nächsten Jahren noch mal drastisch ansteigt, weil je früher man mit einer Suchtentwicklung beginnt, umso tiefgreifendere Folgen hat die, oder? Ja. Also wenn wir jetzt den Kindern erlauben würden, ab 10 Wodka zu trinken und rauchen mit 12, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wie die mit 18, 20 dann halt einfach aussehen. Das wird sicherlich so ein Weg sein. Sie sprachen gerade die Mediensprechstunde an. Bringen dann die Eltern ihre Kinder mit Smartphone und Rechner hier hin und sagen, eisen sie denen oder die mal los? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also aktuell ist es so, dass meine Kolleginnen, die auch in der Institutsambulanz arbeiten, bei sehr vielen Familien einfach das Problem haben, dass das Thema Medien einfach präsent ist und irgendwie da entweder schon die Jugendlichen sich sehr zurückgezogen haben oder die Eltern einfach auch wenig Wissen haben oder sehr viel Konflikt geben. Dann werden die bei mir in der Mediensprechstunde angemeldet und dann ist es unterschiedlich. Also ich habe teilweise Gespräche nur mit den Jugendlichen, die selbst mir überrascht, also selbst ich bin überrascht davon, wie offen die teilweise dann über das sofort erzählen, obwohl sie mich ja das erste Mal sehen, was die im Internet so erleben, weil sie wirklich wenig Ansprechpersonen haben, was das angeht und dann auch teilweise ja unsicher sind mit, ja, keine Ahnung, da hat mich jetzt jemand bei Roblox angeschrieben und eigentlich sind wir ja, ne, das ist mein Freund, weil wir schreiben ja auch schon ein halbes Jahr, aber der hat jetzt dann mit einer anderen was angefangen, aber der hat mir auch schon was geschenkt und ich soll jetzt da was hinschicken, bin mir aber nicht sicher, ob ich das machen sollte. Also das sind ja durchaus Fragen, die die Kids da antreiben. Bis zu Eltern, die halt sagen oder den Wunsch an mich haben, dass ich jetzt doch endlich mal dem Jugendlichen sage, dass das so nicht funktioniert und dass das dann der Trick 17 ist und sich der Jugendliche dann natürlich an den Kopf fasst und sich denkt, ja Mensch, jetzt, wo Frau Petras das gesagt hat, werde ich es natürlich sofort ändern. Das funktioniert natürlich nicht. Das sind dann manchmal auch Familien, die ich öfter sehe, wo ich dann erst, das hatte ich das eine Mal erst mit der Mama gesprochen habe, dann hatte ich einen Termin mit dem Papa, dann habe ich gesagt, ja, jetzt kenne ich ihre Haltung, ich möchte aber gerne ihr Kind auch nochmal sprechen, dann habe ich einen Termin mit der Jugendlichen gehabt, habe auch eben die Perspektive mit einbezogen und danach eben eine gemeinsame Sitzung, in der wir dann nochmal Sachen eben gemeinsam besprochen haben, ausgehandelt haben, was ja bei Jugendlichen halt wichtig ist, dass man die mit einbezieht und jetzt gibt es halt so immer so ein paar Reflexionstermine, die auch nochmal stattfinden, inwieweit jetzt Sachen geklappt haben oder eben auch nicht. Oder teilweise auch nur Eltern, weil die sagen, ja, Jugendliche wollte nicht mitkommen, aber sie haben selber so wenig Ahnung und sind sich so unsicher, was sie jetzt machen sollen, dass das ein bisschen auch dann Beratung ist und ein bisschen Coaching durch, ja, wo kann ich mehr Informationen sammeln, welche Medienregeln sind vielleicht sinnvoll, wie sollte ich auf mein Kind eingehen in dem Moment, dann meistens mit dem Hinweis von mir, dass Verbote sehr nicht sinnvoll sind, also und gar nichts bringen, außer dass man Vertrauensverlust auf allen Seiten hat. Ja, das ist viel Inhalt.
Und wie unterscheidet sich Ihre Rolle als klinische Psychologin von der einer Ärztin? Also
ich darf keine Medikamente verschreiben. Ja. kommt ja immer drauf an. Also Sie haben ja durchaus hier auch die Ärztinnen, die Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie haben, die dann ja einfach ärztliche Psychotherapeuten sind, die dann ja auch psychotherapeutisch arbeiten. Ich glaube, der Unterschied da zwischen den Ärztinnen und den Psychologinnen ist oder Psychotherapeutinnen ist einfach die Form der Ausbildung, die damit hinter steckt. Ich meine, der ist ja bei den Psychologen oder Psychotherapeuten dann letztendlich ein sehr langwieriger, ja auch durch die Ausbildung, die da danach noch immer mitkommt. Ich würde sagen, also aktuell mich davon unterscheidet einfach, dass ich sehr viel Ahnung von diesem ganzen Medienbereich habe und ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, egal in welcher Profession, weil es ein Technikinteresse auch erfordert. Und meiner Erfahrung nach haben nicht so ganz viele Menschen sehr viel Technikinteresse und Lust, sich dann damit auseinanderzusetzen, was denn eigentlich hinter Smartphone, Tablet und Co. eigentlich steckt, wie das funktioniert, was eigentlich es mit Sicherheitseinstellungen auf sich hat, wo ich die denn finde. Und darauf wird ja viel gepokert. Und unsere Faulheit, und da muss ja jeder sich nochmal fragen, wenn er im Internet ist, beim wievielten Mal Cookies wegklicken, macht man es denn und klickt man nicht vielleicht doch irgendwann auf alle annehmen, weil man keine Lust hat, 5 Sekunden zu investieren, um das alle ablehnen zu finden. Also das ist ja bei Sicherheitseinstellungen auch so. Alles, was Daten hergibt, ist schnell und intuitiv. Das Herzchen, der Like-Button, kommentieren. Sicherheitseinstellungen ist die 3 Punkte, das Rädchen, dann Kontoeinstellungen, Datenschutz, Sicherheit und da muss ich dann irgendwas anklicken. Also das ist ja viel, viel aufwendiger und nicht intuitiv und auch das hat ja Methode. Also.
Und diese Arbeitsgruppe Digitale Medizin, können Sie uns da ein bisschen mitnehmen? Was ist das interdisziplinär? Ist das auf dieses Haus begrenzt? Wie arbeiten Sie da?
Also die Arbeitsgruppe war oder ist ein bisschen fluktuierend, aber letztendlich hatte ich eine Assistenzärztin hier auch mit in meinem Team, die so ein bisschen das Thema digitale Behandlungsmethoden für sich als Schwerpunkt auch mit hatte. Also wie kann ich bestimmte Apps auch in der Therapie mit nutzen? Es gibt die digitalen Gesundheitsanwendungen, die aber nur für Erwachsene tatsächlich existieren, nicht für Kinder und Jugendliche, aber wir als Erwachsene ja viel sehen, dass Jugendliche viel mit dem Smartphone unterwegs sind, weswegen die Assoziation ja nahe liegt, dass eventuell Jugendliche auch gerne mehr mit Apps auch therapeutisch arbeiten würden oder man dadurch auch Effekte erhöhen könnte, wenn man eben mehr an die Lebenswelt rantritt. Ob das so ist, bleibt noch eine offene Forschungsfrage. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen der Schwerpunkt auf, wie kann man Therapie digitaler und moderner gestalten, aber eben auch mit der Fragestellung dahinter, wo ist es sinnvoll? Also nur weil wir etwas digital machen können, heißt es ja nicht, es hat einen Mehrwert gegenüber unseren bewährten Offline-Methoden. Also da gibt es auch Jugendliche, die sagen, die finden es furchtbar, dass sie Tablet-Klassen haben, weil sie sagen, sie würden so viel lieber auf einem Papier schreiben. Aber, also das war tatsächlich ein Beispiel, ein Jugendlicher, der mir gesagt hat, ja, ich lerne darauf nichts, ich möchte auf Papier schreiben, aber ich traue mich auch nicht nachzufragen, weil ich bin so froh, gerade nicht gemobbt zu werden. Und wenn ich dann der eine bin, der nach einem Papier fragt, das mache ich nicht. So, und das finde ich durchaus schwierig, neben all den anderen Aspekten, wie Jugendliche Schultablets austricksen und nutzen können. Dann gibt es den Bereich digitale Gewalt, den wir uns auch immer mal so ein bisschen anschauen, also auch welche Erfahrungen machen eigentlich Kinder im Internet, ab welchem Alter? Da bin ich immer schockiert, dass viele Erwachsene schockiert sind, was Grundschulkinder denn alles so wissen und gesehen haben, weil für mich das schon seit 10 Jahren präsent ist, dass viele Grundschulkinder schon krasse Gewaltszenen gesehen haben, sie sehr gut wissen, was auch Pornografie bedeutet und auch gesehen haben und Erwachsene dann schockiert sind, wenn man ihnen darüber erzählt und sowas gar nicht hören wollen. Und ich mir denke, ja, aber das ist ja die Welt, in der sich die Kinder bewegen und dann kann ich mit denen auch bitte, bitte über Cybergrooming reden, damit die das auch erkennen und einschätzen lernen und Bescheid sagen. Also das ist so ein bisschen ein Schwerpunkt, da eben auch drauf zu schauen und dann eben unsere Gruppenkonzepte, also eine Digitalkompetenz, da haben wir einfach jetzt auch wieder eine Studie am Laufen, da bin ich gerade mit bei, dass unsere Gruppenkonzepte bundesweit letztendlich so ein bisschen, also auch selbst in der Anfangsphase, haben wir jetzt schon 6 Kliniken mit dabei, 2 Ambulante, also einmal eine Hochschultherapieambulanz, eine ambulante Kinder- und Jugendpsychiaterinnenpraxis und eine Wohngruppe, die die mit durchführen. Das ist total großartig, weil es ist im Prinzip nur eine kleine Studie, aber ich mache gar keine Werbung, sondern Kliniken kommen auf mich zu und fragen dann ganz lieb, ob sie hätten da gehört mit so einer Studie und sie würden auf jeden Fall auch Fragebögen durchführen für diese Gruppe und ob ich noch Interesse hätte und jemanden bräuchte. Und das ist tatsächlich aus der Forschungsperspektive Luxus, weil das hat man selten, dass man Anfragen bekommt von außen, ob Leute an dem Forschungsprojekt teilnehmen dürfen, was aber auch einfach die Not zeigt in dem Bereich. Ja, also das ist so ein bisschen, ich glaube, so das Große, worauf wir aufbauen. Plus ich habe eine Kooperation mit einer Uni in Bielefeld mit einem Studiengang Interdisziplinäre Medienwissenschaften, was ich total cool finde, A, weil ich viele junge Menschen noch erreiche, eben auch mit dem Thema. Und die müssen in dem Projektseminar Medienprodukte erstellen, haben aber keine Themen. Und ich habe Themen und hätte gerne Medienprodukte. Und dementsprechend ergänzt sich das total super, dass die sich eben thematisch mit dieses Jahr haben wir den Fokus Elternarbeit beschäftigen und die Studierenden dann Legevideos oder generell Aufklärungsvideos oder Podcasts zu dem Thema Elterninformationen, wie kann man mit Kindern über Cybergrooming sprechen, was hätten die sich früher gewünscht an Aufklärung, was sollten Eltern eigentlich mit vermitteln, dass die dazu Produkte herstellen und wir die hinterher eben auch bei uns in der Präventionsarbeit mit nutzen können. Also das ist so, glaube ich, mit das, was meine Arbeitsgruppe mit umfasst.
Ich habe gerade so ein richtiges Störgefühl, weil ich denke mir, das Thema ist so präsent und es scheint auf der anderen Seite dann doch so wenig Angebote dafür zu geben. Wir haben gerade gesagt, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, man muss selber einen Zugang zu dem Thema haben, man muss vielleicht selber mal gespielt haben. Wahrscheinlich muss man auch immer noch ein bisschen spielen, damit man irgendwie weiß, wovon die eigentlich reden. Ja. Um auch einen Zugang zu dieser Welt zu haben, um auch mitreden zu können und vielleicht auch die Stimuli zu begreifen, die da wirksam werden. Man muss es ja selber auch mal gespürt haben. Mhm. Aber es ist eigentlich, im Prinzip wäre es doch ein Angebot, von dem man sagen würde, das müsste eigentlich flächendeckend ausgerollt werden, oder? Also da sind wir weit von entfernt, oder?
Leider Gottes, obwohl es an sich, also ich mache das ja schon seit 10 Jahren jetzt ungefähr und ich bin froh, dass es mittlerweile so im Fokus ist. Also es hat sich wirklich sehr, sehr verändert, weil wir ja auch mittlerweile noch mehr Auswirkungen sehen, gerade eben bei der Jugend, dass wir mehr darüber reden, dass das ein wichtiges Thema ist und jetzt eben auffällt, wir haben Angebote viel auch im Bereich Mediensucht. Es ist teilweise aber zu viel an Informationsmaterial und Broschüren, weil auch das überfordert dann teilweise. Und wir haben weiterhin die Debatte, dass es eigentlich etwas sein müsste, weil es Lebenswelt ist, dass wir das auch im Rahmen von Schule irgendwo mit umsetzen. Und meine Vorstellung wäre ja, oder Wunsch wäre einfach mit, nennen wir es Gesundheitskompetenz, wo es einfach um die wichtigen Fähigkeiten, die wir im Leben brauchen, geht, wo es um Emotionen, Emotionsregulation geht, wo es um soziale Kompetenz geht und was das bedeutet, wie man das üben kann, wo es um Digitalkompetenz geht, wo es um kommunikative Fähigkeiten geht, weil ich glaube, jede Person, die man fragt, wie wichtig Kommunikation im Beruf, in der Partnerschaft oder sonst was ist, sagt 12 auf einer Skala von 0 bis 10. Aber die Frage ist, wo üben wir denn Kommunikation und miteinander reden und diskutieren und Offenheit und akzeptieren und tolerieren? Und das müsste man ja eigentlich irgendwie am besten irgendwie... Es
hat keinen Ort, ne?
Nee, es hat keinen Ort. Man könnte es aber ja so schön als ein Fach etablieren, von der 1. bis zur 10. oder 13. Klasse, wie auch immer, wo man eben ganz verschiedene Themen angehen könnte. Also auch Thema Social Media. Ich habe an sich nichts gegen soziale Netzwerke, würde man alle Suchtkriterien rausnehmen. Und selbst dann wäre es ja schön, wenn es irgendeine Plattform gäbe, meinetwegen auch in der Grundschule, wo man soziales Netzwerk übt. Hm. Wo man eben schaut, wie gehen wir denn in so einem sozialen Netzwerk, wo wir alle irgendwie weiter voneinander weg sind, mehr Distanz haben. Wie verhält man sich denn da miteinander? Das muss man ja üben. Also alles in unserem Leben bringt uns irgendjemand bei oder wir probieren es aus und lernen das, aber das halt nicht. Das regnet halt irgendwie so zur Kommunion oder wann auch immer vom Himmel. Spätestens zur 5. Klasse regnet das Smartphones und dann heißt es, bitteschön Kind, hier ist die große weite Welt, aber wehe, du denkst darüber nicht nach, was du da machst. Nur woher kommt das Wissen, was die Kinder da machen sollen, mal unabhängig von all der Reflexionsfähigkeit, die wir da
guter Punkt.
Voraussetzen.
Sie wirken so erfrischend und energiegeladen und so motiviert, deswegen muss ich trotzdem fragen, auch auf die Gefahr hin, dass es ein bisschen die Stimmung abkühlt, aber nehmen wir so eine App wie TikTok, die darauf beruht, dass ich natürlich irgendwie, also die zieht mich ja noch mehr in das Geschehen rein, weil ich sehe was und das ist wirklich so eine ganz kurze Videoclip-Ästhetik mit einem ganz scharf programmierten Algorithmus, der sich ganz entlang meiner Bedarfe und Interessen bewegt. Ich kann da eine Stunde drin verbringen, ohne zu wissen, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich mich an die letzten drei Videos gar nicht mehr erinnere. Ich sehe immer das, also die sozialen Netzwerke, auch das ist ja letztendlich eins, die werden immer ausgefeilter, immer, also die docken immer mehr an meinen Bedürfnissen und an meinen unterschwelligen Nöten an. Und ich glaube, diese ganzen Beratungsinitiativen, die wir auf der anderen Seite mühsam versuchen, in Schule oder in anderen Institutionen Realität werden zu lassen, ich habe manchmal das Gefühl, man kommt da kaum hinterher. Hat das auch was Frustranes oder wie gehen Sie damit um?
Es hat etwas sehr Frustranes, gerade wenn man eben so sieht, wo sich auch Jugendliche eben viel bewegen und ihre Informationen holen. Und gerade das Thema psychische Erkrankungen ist leider sehr präsent in sozialen Netzwerken und teilweise oftmals nicht so von der Qualität her, wie ich das gerne hätte, mal vorsichtig ausgedrückt. Und dann kann ich 6 Stunden mit meinen Patientinnen da sitzen und mir den Mund fusselig reden, was sie denn eigentlich haben und Störungsmodelle erarbeiten. Und in der 7. Stunde kommt dann die Jugendliche und sagt, ich habe da gestern mal so ein TikTok gesehen und da wurden dann die und die und die Sachen aufgezählt. Und seitdem, ich habe mich so verstanden gefühlt, ich glaube, ich habe das. Und ich sitze da und denke mir, wozu habe ich jetzt eigentlich 6 Stunden darüber 6 Wochen lang geredet? Also das ist dann schon ein bisschen frustrierend und eigentlich der Punkt, der uns zeigt, dass wir eigentlich aus fachlicher Sicht wesentlich besser dort vertreten sein müssten, wenn wir denn weiterhin sagen, dass das etwas ist, wo wir Jugendliche auch sehen wollen, wo so viel vorhanden sein soll, dann wäre das schön, wenn da eben auch mehr Fachexpertise wäre und gleichzeitig ist es ein gerade TikTok ist ja auch sehr in Verruf, gerade wenn man so sieht, dass die ja extra auch Geld ansparen für die ganzen Datenschutzklagen, damit sie das dann davon auch bezahlen können. Das muss man sich einfach wirklich fragen. Und die Jugendlichen, die ich immer frage, was sie denn für einen Mehrwert von TikTok haben, bringen halt nichts ein, außer ja, gegen Langeweile. Und manchmal kommt noch der Punkt Kreativität, von der sie aber nichts umsetzen, aber vielleicht irgendwie mal einen kreativen Gedanken mitnehmen. Aber ansonsten, das ist das Thema Zeitdiebe. Dann sind es Zeitdiebe, in der ich ganz viel anderes nicht mache, kurze Dopaminkicks habe und irgendwie hinterher denke, ja, jetzt habe ich irgendwie 3 lustige Katzen gesehen, 2 Delfine, ein Ding, bei dem ich mir dachte, wow, was ist das denn? Und wenn ich Pech habe und gerade irgendwie in schlechter Stimmung war, bin ich vielleicht hinterher von einem traurigen Musikvideo zu Leuten, die erzählen, wie schlecht es ihnen geht, zu Leuten, die eine Depression haben, zu Leuten, die sich selbst verletzen. Also das wird ja dann auch mehr und das tut mir dann vielleicht auch eben psychisch nicht gut. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, dass da natürlich eben auch sehr viel Industrie hintersteckt, denen das relativ egal ist, die darauf aus sind, damit Geld zu machen, das auch eben gut tun. Also wenn man auch so sieht, was da für Einnahmen mit hinterstecken, auch bei den, keine Ahnung, jungen Menschen, auch mit denen, von denen wir umgeben sind, die da ja auch mit relativ zügig mal eben einen Minijob mitmachen können, weil sie dann doch ihre Follower haben, da sich präsentieren müssen, dann ist das, glaube ich, etwas, auch wenn halt viele Gegenverbote sind, glaube ich, dass Jugendliche, wie gesagt, aufbauend auf diesen Suchtkriterien und vor dem Hintergrund von Hirnreifungsprozessen, das alles, was wir an Selbstkontrolle, Reflexionsfähigkeit und Vernunft und bitte Ausrichtung auf Zukunft und die persönlichen Sachen, die wir für wichtig halten, dass wir das einfach nicht voraussetzen können, weil das einfach nicht funktioniert. Also wir erwarten von 10-Jährigen, dass sie so weise sind wie 50-Jährige und das ganz selbstkontrolliert weglegen, sagen, nein, Schule ist wichtig, ich setze mich jetzt an meine Deutschhausaufgaben und mache die und ich mache auch mein Handy nur für 10 Minuten heute an, weil ich weiß, das ist nicht gut für mich und ich sortiere auch ganz genau, wem ich folge und wen nicht. Also das macht ja kein 10-jähriges Kind, hätten wir auch nicht, wenn es zur Verfügung gewesen wäre. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Fehlannahme, dass wir mit ganz viel Aufklärung und Stärkung von sowas Zehnjährige zu einem Reflexionsgrad verhelfen, den sie einfach gar nicht bilden können. Hm. Also sie sollen ja auch Kinder sein und nicht schon Mini-Erwachsene.
Das macht sie natürlich sowohl für Leute mit bösen Interessen als auch für Konzerne natürlich für gute Kunden. Ne? Also,
absolut.
Weil sie haben ja auf der anderen Seite trotzdem schon Geld. Also sie können ja trotzdem irgendwie aktiv werden, können auch trotzdem bespielt werden. Sie sagten gerade Hirnreifungsprozesse. Ist davon auszugehen, dass das folgenlos bleibt oder hat sich damit meine Art und Weise, mich mit Themen auseinanderzusetzen, geändert? Habe ich eine andere Aufmerksamkeitsspanne? Kriege ich Konzentrationsschwierigkeiten? Habe ich die Möglichkeit, mich zu fokussieren oder geht das flöten?
So. Also ich glaube, da kann ich mehr aus der Praxis erzählen als aus der Forschungssicht, weil die Forschung braucht einfach, was das angeht. Das ist ja das, wo ich meinte, man muss vielleicht ein bisschen aus unserer Geschichte lernen, aus anderen Suchtbereichen, weil alle Experimente Gott sei Dank unethisch werden, weil ich kann nicht 100 Kinder nehmen und sagen, so, die packe ich jetzt mal zwischen ihrem zweiten und achten Lebensjahr jeden Tag 6 Stunden vor Medien, die anderen 100 nicht und hinterher gucke ich, wem geht's besser. Das wäre vielleicht sehr aufschlussreich, aber definitiv ja nicht ethisch. So, das heißt, wir müssen auf gesellschaftliche Auswirkungen warten oder Tierexperimente machen, die irgendwie uns ähnliche Aufschlüsse geben und dann gucken, wo sieht man Parallelen. Und es gibt Studien, die haben sich angeschaut, wie ist das, wenn man jetzt, es sind leider immer die Mäuse, die drunter leiden müssen, aber die haben 40 Mäuse genommen und die jeden Tag, lassen Sie mich lügen, ich glaube, es waren 6 Stunden oder 8 Stunden, in Bedingungen gepackt, die für Mäuse einfach eine Dauerbeschallung an diesem Bildinput und Geräuscheinput sind und die anderen 40 nicht. Und man hat sich hinterher angeschaut, wie verändert sich denn eigentlich deren Explorationsverhalten, wenn man die dann hinterher in so einen Kasten packt. Und so eine normale Maus geht halt, wenn, das, wenn man sich das viereckig vorstellt, immer so ein bisschen am Rand lang, vorsichtig, geht ab und zu mal in die Mitte und schaut eben, ne, was ist sicher, was ist nicht sicher und exploriert halt. Die Mäuse, die ganze Zeit beschallt wurden, die sind kreuz und quer durch dieses Viereck durchgelaufen und waren halt wesentlich, man könnte es positiv formuliert sagen, wesentlich aktivierter und unvorsichtiger. Und wenn man dann sich so ein bisschen anschaut, dass aktuelle Trends zeigen, dass wir mehr Kinder haben, die viel Medien konsumieren und im, ich sag mal, frühen Grundschulalter mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigen in Form von Unruhe, man könnte jetzt sagen ADHS, wobei ich das nur vorsichtig sagen würde, aber die halt unruhiger sind, denen schwieriger fällt, sich zu konzentrieren, die vielleicht dann eben auch verhaltensauffälliger werden, dann kann man eine Parallele ziehen. Das ist nicht unbedingt kausal, aber man kann ja drüber nachdenken und sagen, naja gut, ganz unwahrscheinlich ist es nicht, wenn man sich halt anguckt, dass ein junges Gehirn verdammt viel lernt und verdammt gut aufgebaut ist und wir echt klug sind und unser Körper toll funktioniert und wenn ein Gehirn von klein auf an extrem stimuliert wird und das ist jedes Smartphone, das ist jeder Fernseher, dann gerade beim Smartphone, also man hat ja auch Studien, die zeigen, wenn man das Smartphone auf Schwarz-Weiß stellt, dann wird es weniger genutzt, weil es uninteressant wird. Aber wenn ich die ganze Zeit ein junges Gehirn damit bespiele, dann möchte es auch so viel Input haben, weil es sich ja daran gewöhnt, so viel Stimulation zu bekommen. Für das Gehirn ist das ja in dem Moment Dopamin-Kick schlechthin und ganz aktivierend. Aber wir haben ja dann den Prozess, wir aktivieren diese Gehirne und geben denen sozusagen die Grundbasis von wegen, es kommt ganz viel Input und ganz viel Stimulation und dann sitzt ein Kind mit 7 in einer Schulklasse und soll 45 Minuten still auf einem Platz sitzen und vorne einer Person beim Sprechen zuhören.
Schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig wird, dann nicht sofort das zu bekommen, auch in anderen Lebensbelagen, was ich haben möchte, dass ich meine eigenen Reize und Wünsche nicht so gut suspendieren kann, dass ich vielleicht ungeduldiger werde, dass ich vielleicht eine niedrige Frustrationstoleranz habe. Ne? Also das sind sicherlich auch so ähnliche Prozesse, die damit einhergehen können. Nehmen Sie denn aufgrund des großen, auch medialen Interesses an Ihrem Thema wahr, dass sich Kollegen für Ihren Fachbereich interessieren? Also haben Sie Nachwuchs? Gibt es Leute, die sagen, ich möchte das auch lernen? Was muss ich tun? Ich möchte mich dahingehend spezialisieren? Oder haben Sie das Gefühl, es läuft noch eher in den traditionelleren Bahnen?
Es geht tatsächlich. Also es gibt Gott sei Dank viele junge Menschen, die das sehr interessiert. Also auch gerade, wenn ich so an meine Gruppenkonzepte denke, hatte ich super tolle Hilfskräfte. Also das war unter anderem auch eine, die aus diesem Studiengang kam von interdisziplinären Medienwissenschaften. Und diese Materialien sind einfach so unglaublich hübsch gestaltet. Und die ist komplett Feuer und Flamme auch für das Thema, auch wenn sie aus einem ganz anderen Bereich kommt, hat dadurch aber auch Interesse an der Psychologie mitentdeckt. Auch aktuell die Studierenden, die bei mir ein Forschungspraktikum machen oder so, da sehe ich schon viel Interesse und auch viel Bewusstsein dafür, dass man da eben was tun sollte, aber es ist immer noch die Frage, was sollte man am besten tun, weil da haben wir einfach noch nicht so die, die Richtlinie, nach der man sagen kann, okay, so und so ist es jetzt richtig oder falsch, das bleibt einfach schwierig, aber ich glaube schon, dass durchaus viel Interesse da ist, wenn die Angebote auch für Informationen geliefert werden. Weil das ist das Schönste, was ich auf Fortbildungen mit erlebe, dass Leute danach rausgehen und sagen, boah, so habe ich das noch nie gesehen und ich werde da mal mehr drauf achten und ich sogar im Nachgang immer noch mal E-Mails bekomme mit, ja, ich habe die Buchempfehlungen gelesen und darüber noch mal nachgedacht, wir haben jetzt das und das umgesetzt. Ich habe Schulen, die danach auch ein bisschen ändern, wie sie mit den Schultablets umgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir mehr brauchen, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele das gerne wissen möchten, aber die Angebote noch zu wenig gestreut sind oder zu fatalistisch gedacht. Also wir haben ja leider einen Trend, dass es nur noch Schwarz und Weiß gibt und entweder ich bin dafür oder dagegen. Und mal wieder ein bisschen einen Raum zu schaffen für genau das, was ich meinte, was ich in den Gruppen auch möchte. Man darf jede Entscheidung treffen, aber wir können doch darüber reden, über was man sich Gedanken machen sollte. Und dann darf ich trotzdem keine Ahnung wem folgen und mir die ganze Zeit reinziehen, dass derjenige einen super tollen Körperbau hat und jeden Tag Sport macht. Darf ich ja. Ich sollte mich nur immer mal wieder selber fragen, tut mir das gerade gut? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann ist doch alles fein. Also und da einfach so ein bisschen wieder eben in den Diskurs zu treten, Thema kommunikative Fähigkeiten, heißt ja, ich bin bereit, wenn ich irgendwo hingehe, auch mit einer anderen Meinung und verändert vielleicht da rauszukommen und nicht irgendwie zu sagen, ja, stimmt ja alles gar nicht, sehe ich anders, der ist doof oder die. Also das ist ja so ein bisschen die kommunikative Kompetenz, die wir, glaube ich, weiter oder wieder mehr schulen müssten, weil, werden Sie vielleicht auch kennen, die Jugendlichen sprechen relativ wenig, alle fallen um, wenn sie telefonieren müssen, schreiben, oh Gott, da muss ich ja Grammatik können, ich mache eine Sprachnachricht. Also die sich aber auch dann nur in zweifacher Geschwindigkeit schnell angehört wird, weil letztendlich interessiert es einen ja dann doch nicht so richtig. Oder man muss nebenbei einen Block nehmen und sich Stichpunkte machen zu den 20 Minuten, die man sich dann da anhören muss. Also da geht ja irgendwie was verloren, was wir eigentlich mal gut gekonnt haben. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, ja, wo schon Interesse auch mit da ist, auch etwas an sich ändern zu wollen, nur das Wie ist noch ein bisschen offen.
Zumal das Vermögen, sich richtig gut ausdrücken zu können, auch immer was mit Emanzipation und mit Selbstbestimmung zu tun hat. Das ist eigentlich ganz traurig, wenn das nicht geht, ne? Also ich glaube, da geht mit jedem Wandel einher, dass Dinge hinzukommen und andere wiederum wegfallen. Zwei Fragen hätte ich noch. Und die erste ist, was glauben Sie, was kommen da als nächstes für Themen auf Sie zu? Was sind Entwicklungen, von denen denken Sie, die zeichnen sich vielleicht schon am Horizont ab, aber wir haben sie noch nicht in der Gänze erfasst und die könnten vielleicht irgendwann auf uns einprasseln und wir müssen ein Konzept dafür entwickeln?
Also ich denke gerade an zwei Sachen. Ich glaube, einerseits haben wir das Thema KI und künstliche Intelligenz und den Einfluss von all dem, was da möglich ist und all dem, was da nicht kontrolliert wird, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Beispiel Character AI und Jugendlichen, die mir erzählen, die reden 6 Stunden am Tag mit denen, weil die sich nicht trauen, offline Menschen anzusprechen und dann sich weniger einsam fühlen. Das ist, glaube ich, weitaus unterschätzt und auch überhaupt nicht so präsent, gerade in der Erwachsenenwelt, während das bei den Jugendlichen schon sehr, sehr präsent ist. Und gerade auch der Einfluss auf, jetzt gar nicht mal meinen psychologischen, psychiatrischen Bereich, auf unser Bildungssystem, dass wir einfach die Technik, die da ist, gut nutzen lernen müssen, ohne zu verkennen, dass wir die Grundfertigkeiten trotzdem benötigen, um damit gut umgehen zu können. Und dann eben zu sagen, jetzt nutzen wir das produktiv, aber dafür müssen wir auch Bildung anders denken, um es eben gut nutzen zu können. Dafür müssten wir ja alle irgendwie ein bisschen weiterbilden, damit das überhaupt auch irgendwo mal ankommt, um Leute zu haben, die das dann auch eben gut mit beibringen können. Und da sind wir ja meilenweit hinter der Technologie und dem Fortschritt abgehängt zu dem, wo wir eigentlich stehen, wo wir sagen, schon seit Jahrzehnten, wir müssten da mal irgendwie was dran ändern, aber keiner traut sich das so richtig. Also nehmen wir das Thema mit dem Fach Gesundheitsbildung, da bin ich ja nicht alleine. Also ist ja jetzt nicht mein glorreicher Gedanke, sondern man redet schon seit Jahrzehnten davon, dass man da was tun müsste. Und mal einfach zu sagen, gut, wir führen jetzt ein so ein Fach ein für eine Stunde die Woche, ist in meinen Augen jetzt nicht so schwer, da etwas zu tun. Und die Frage ist ja, warum passiert das nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch mehr drauf stoßen werden, dass wir da in Schwierigkeiten kommen. Und der zweite Gedanke ist, und das ist etwas, wo ich auch meine Arbeit und meine Programme nochmal drauf hin schärfen will, wenn es irgendwann mal die Zeit zulässt, dass wir tatsächlich diese Grundkompetenzen, also gar nicht Digitalkompetenz ist eins, aber Digitalkompetenz fußt auf Emotionsregulationsfähigkeiten, auf sozialer Kompetenz, weil wir das ja auch im Internet brauchen. Und wir haben durch das Internet, wie gesagt, gerade durch das Smartphone, permanent die Möglichkeit zu flüchten. Und wenn wir Richtung China schauen, die haben ja noch ein größeres Problem damit gehabt, haben ja auch viel mehr Einschränkungen, weil auch da, ein bisschen kritisch gesagt halt, ist ja noch mehr Gründe gibt, sich eventuell ins Internet zu flüchten, gerade was so das ganze System angeht von Druck und Leistung, dass da einfach viele draus flüchten, ist ja auch nachvollziehbar. Das heißt, wenn wir so ein bisschen schauen, wie sieht das aus mit unseren Grundbedürfnissen? Selbstwirksamkeitserhöhung, Bedürfnis nach Bindung, Lustgewinn und Sicherheit oder Autonomie, dann kann man davon verdammt viel im Internet erfüllen. Und die Frage ist ja, warum haben wir eine Jugend, die so viel Zeit da drin verbringt und dahin flüchtet, weil es das Offline vielleicht gerade nicht mehr gibt. Also wir haben eine große digitale Welt, die sich entwickelt, weil da so viel drin passiert. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen auch ins Offline gucken, was wir da eigentlich bieten müssten, damit wir nicht alle den Impuls verspüren, so schnell flüchten zu müssen.
Schöner Gedanke. Digitaler Eskapismus und künstliche Paradiese. Ja, so, dass es so, genau. So vielleicht in diese Richtung geht.
Das ist auch schön.
Ja, schön. Letzte, ich habe immer so eine Schlussfrage. Wenn Sie so ein bisschen schauen und Ihren eigenen Werdegang beurteilen, sind Sie zufrieden und oder sagen Sie, es gibt so einen Punkt, ach, das hätte ich vielleicht anders machen können, wenn Sie sich sprechen könnten als junge Frau Petras zu Beginn Ihrer Karriere, würden Sie sagen, ach, das hätte ich vielleicht noch machen sollen, oder gibt es irgendwas, oder sagen Sie im Großen und Ganzen, ist genauso, wie ich es haben wollte?
Och, also an sich, also die erste Frage, ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich mache, weil ich aber auch, würde sagen, verdammt viel Glück habe, das so machen zu dürfen, wie ich es ausüben kann, weil ich sehr viele Freiheiten habe in dem Bereich, was ich mache, und das sehr divers ist an Tätigkeiten, die ich so habe. Ich würde mir, glaube ich, hier und da ein bisschen mehr Man- oder Women-Power um mich herum wünschen, mit denen ich das teilen könnte, weil mein Problem ist einfach, ich habe nie jemanden, mit dem ich wirklich drüber sprechen kann, außer ChatGPT.
Das ist wieder digitaler Eskapismus.
Ja, genau. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass dieser Weg so geht. Also ich wollte nie in die Forschung. Ich wollte eigentlich auch nie in Richtung Doktortitel oder sonst was gehen. Und ich habe ja einen sehr ungeraden Weg gemacht, dadurch, dass ja innerhalb meiner Promotion mein Doktorvater verstorben ist, mein Institut geschlossen wurde und ich dann relativ hoppla die hopp eben dann nach Bielefeld bin. Die Möglichkeit ja hatte durch den aktuellen Chefarzt jetzt ja hier, da dann auch direkt eine Stelle auch zu bekommen. Aber das hat einfach sehr viel über den Haufen geworfen. Also auch mit dieser Ausbildung, in der ich drin bin, die geht ja bei mir schon seit Ewigkeiten. Durch die vielen Ortswechsel zieht sich das einfach Ewigkeiten hin. Und ich glaube, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, das wird schon alles gut, halt durch und stress dich nicht so. Also das ist, glaube ich, so die Grundformel, einfach zu gucken, dass ja, es viel gibt, wo irgendwie Anforderungen sind, aber letztendlich Leben sollte halt alles irgendwie alles sein. Ich glaube, das ist bei mir der Vorteil, dass ich die Arbeit nicht als Arbeit sehe, sondern dieses Work-Life-Balance. Für mich ist das halt alles irgendwie eins und ich lese auch in meiner Freizeit gerne Sachen dazu und dementsprechend fühlt sich vieles einfach auch gut an. Und das, glaube ich, ist so mein Fazit bis jetzt, auch wenn ich noch diverse Sachen habe, die kommen, aber ja, möglichst. Dann, wenn sie halt da sind.
Schön. Vielen Dank, Frau Petras, für das Gespräch.
Gerne.